Sternengeschichten Folge 530, die Vatikanische Sternwarte. Heute geht es um die Sternwarte des Vatikan. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder die andere, wieso der Papst ein eigenes Observatorium braucht. Was hat die katholische Kirche mit einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung am Hut? Und was wird da überhaupt erforscht? Die ersten beiden Fragen sind recht einfach zu beantworten. Ich habe in den vergangenen Folgen ja immer wieder mal über Zeitrechnung und Zeitmessung erzählt. Das erscheint uns heute, wo es überall Uhren und Kalender gibt, sehr trivial. Aber früher war es nicht so einfach, einen exakten Überblick über die Uhrzeit oder den Jahreslauf zu kriegen. Im Alltag war das auch nicht unbedingt dramatisch wichtig. Man ist aufgestanden, wenn es hell geworden ist, und wenn es wieder dunkel war, ist man ins Bett gegangen. Die Menschen haben auch keine Terminkalender gehabt, wo alles Minute für Minute durchgeplant war. Wenn man verreist ist, dann war man ein paar Tage oder Wochen unterwegs, und ob man da jetzt ein paar Stunden früher oder später ankommt, das war egal. Aber ein paar Situationen hat schon gegeben, wo es wichtig war, die genaue Zeit oder das genaue Datum zu kennen. Die Landwirtschaft zum Beispiel, die muss halbwegs genau darüber Bescheid wissen, wann der Frühling anfängt, der Herbst beginnt und so weiter, damit alles entsprechend organisiert werden kann. Und die Kirche, die muss wissen, wann die religiösen Feste gefeiert werden. Gerade beim wichtigsten Fest der Christen, nämlich Ostern, ist es ja gar nicht so einfach zu bestimmen. Das ist ein bewegliches Fest, das jedes Jahr an einem anderen Tag gefeiert wird und bei dem das genaue Datum von den Mondphasen, dem Lauf der Sonne und ein paar anderen Details abhängt. Kurz gesagt, wer genau wissen will, wie spät es ist und genau wissen will, wie der Kalender läuft, hat das früher nur durch entsprechende und langwierige astronomische Beobachtungen herausfinden können. Um die Verbindung zwischen Kirche und Astronomie zu sehen, da müssen wir ja nur schauen, welchen Kalender wir heute immer noch benutzen. Das ist der sogenannte gregorianische Kalender, und der heißt deswegen so, weil seine Einführung im Jahr 1582 von Papst Gregor dem 13. verordnet worden ist. Der alte Kalender, der noch aus der Antike kommt, der julianische Kalender, der war viel zu ungenau für die damalige Zeit, und deswegen hat es eine Reform gebraucht. Und die notwendigen astronomischen Beobachtungen und Berechnungen für einen besseren Kalender, die waren auch nötig. Das dafür eingerichtete Institut, das 1578 dann auch eine eigene Sternwarte bekommen hat, das war der Ursprung der heutigen Vatikan-Sternwarte. Geleitet ist diese Einrichtung damals geworden und wird heute immer noch von Mitgliedern des Jesuitenordens. Dieser Orden ist 1534 gegründet worden und hat sich dann sehr schnell auf die Bildung konzentriert, um auch die Mitarbeiter der Kirche besser ausbilden zu können. Und dabei haben die Jesuiten nicht nur auf religiöses Wissen gesetzt, sondern auch auf die klassischen Wissenschaftsdisziplinen des Mittelalters, zu denen auch Mathematik, Geometrie und Astronomie gehört haben. Es ist also überhaupt nicht überraschend, dass sich unter den Jesuiten auch jede Menge Astronomen finden, die wichtige Beiträge zur Forschung geleistet haben. Zum Beispiel Christoph Clavius, der erste Leiter der Sternwarte des Vatikans, der auch die Arbeiten zur Kalenderreform durchgeführt hat. Der war und blieb zwar sein Leben lang ein Anhänger des geozentrischen Weltbilds, hat aber mit seinen Beobachtungen auch festgestellt, dass die alte antike Sicht des Universums, nach der der Himmel auf ewig unveränderlich sein muss, nicht stimmen kann. Sein Nachfolger als Leiter der Vatikan-Sternwarte war Christoph Greenberger. Der war ein Freund von Galileo Galilei und hat dessen Entdeckungen privat auch zugestimmt. Als Vertreter der Kirche, da hat er beim Prozess zu Galileis angeblicher Ketzerei, weil der ja gesagt hat, die Erde bewegt sich um die Sonne und so weiter. Also beim Prozess zu Galileis Ketzerei hat Greenberger dann ein eher wohlwollendes Gutachten geschrieben, das aber auch wieder nicht so wohlwollend war, um Galilei vor der Verurteilung zu schützen. Greenberger war auch bei der Erfindung der parallaktischen Montierung beteiligt. Das ist eine heute weit verbreitete Art, ein Teleskop aufzustellen, sodass man es leicht mit der scheinbaren Bewegung der Sterne mitführen kann. 1850, da hat Angelo Secchi die Leitung der Sternwarte übernommen und hat sich mit der damals gerade in Entstehung begriffenen Spektroskopie beschäftigt. Secchi war einer der ersten, die das Sternenlicht mit optischen Instrumenten in seine Bestandteile, also die unterschiedlichen Farben, aus denen das Licht der Sterne besteht, aufgespaltet hat. Heute ist diese Spektroskopie eine der wichtigsten Methoden in der modernen Astronomie, wenn man herausfinden will, woraus ein Stern besteht und all die anderen Eigenschaften der Himmelskörper kennen will, die wir heute untersuchen. Damals war das komplettes Neuland. Secchi hat bei seiner Forschung aber immerhin ein paar markante Unterschiede in den Spektren der Sterne gefunden, die er dann auch für eine erste Einteilung der Sterne anhand ihrer Spektralklassen genutzt hat. Und diese Einteilung, die ist zur Grundlage der Einteilung geworden, die wir heute immer noch verwenden, die Harvard-Klassifikation. Das ist die, bei der die Sterne in die Spektralklassen O, B, A, F, G, K und M unterteilt werden. Das habe ich in Folge 132 schon mal sehr ausführlich erklärt. Secchi hat sich neben den fernen Sternen auch mit der Sonne beschäftigt und hat bei der Sonnenfinsternis im Jahr 1860 das erste Foto der Sonnenkorona gemacht, also von der äußersten Schicht der Sonnenatmosphäre, die normalerweise viel zu schwach leuchtet, als dass man sie beobachten kann. Ein paar Jahre nach Secchis Tod hat die Sternwarte dann übersiedeln müssen. Der alte große Kirchenstaat des Vatikan, der ist vom 1870 neu entstandenen Königreich Italien aufgelöst worden und hat fast alles seiner ehemaligen Fläche und Ländereien abgeben müssen. Und dazu hat auch das Gelände der Sternwarte gehört und deswegen hat der damalige Papst Leo der 13. einen Neubau angeordnet. Der war zuerst noch innerhalb von Rom im Vatikanstaat, aber Anfang des 20. Jahrhunderts ist man mit der Sternwarte dann ins Castel Gandolfo übersiedelt, also dort, wo sich die Sommerresidenz des Papstes befindet, die ebenfalls und heute immer noch Eigentum des Vatikans ist, obwohl sich das ganze Gebiet 25 Kilometer außerhalb von Rom befindet. So wie anderswo auf der Welt, in den großen Städten war es auch in Rom längst nicht mehr möglich, wirklich gute astronomische Beobachtungen anzustellen. Dafür war es mittlerweile viel zu hell dort. Draußen auf dem Land, da war es aber doch dunkel und die Forscher an der Vatikansternwarte, die wollten es dunkel haben. Die wollten wirklich gute Daten kriegen, weil sie sich am internationalen Projekt der Carte du Ciel beteiligt haben. Ich habe davon in Folge 301 mehr erzählt. Das war eines der ersten wirklich großen internationalen Vorhaben in der Astronomie. Das Ziel dieses Projekts war es, den gesamten Himmel mit fotografischen Aufnahmen zu katalogisieren. Also wirklich einmal den kompletten Himmel ganz genau abzufotografieren. Das war damals noch eine vergleichsweise neue Technik. Und zwar nicht einfach irgendwie fotografieren, sondern wirklich mit einheitlichen Methoden, mit einheitlichen Instrumenten und mit diesen Aufnahmen einen genauen, einheitlichen Katalog des Himmels und der Sterne dort zu erstellen. Und damit der komplette Himmel abgedeckt werden kann, braucht man natürlich Sternwarten auf der ganzen Welt und die Vatikansternwarte, die war eine davon. Diese ganzen fotografischen Aufnahmen zu sichten, zu vermessen und daraus Daten zu berechnen, das war natürlich jede Menge Arbeit. Heute wird man sowas mit Computern machen und damals hat man das auch getan, nur dass mit dem Wort Computer damals keine Maschinen bezeichnet worden sind, sondern Menschen, die für die Rechenarbeit zuständig waren. Und sehr oft waren diese Menschen Frauen. Vor allem und leider deswegen, weil man ihnen damals deutlich weniger Gehalt bezahlen hat müssen als den Männern. Und so hat man diese ganze große Arbeit viel billiger erledigen können. Diese Frauen, die waren aber nicht nur mechanische Rechnerinnen. Die haben sich durchaus auch Gedanken über das gemacht, was sie da getan haben. Und wir verdanken ihnen jede Menge wichtiger Entdeckungen. An der Harvard-Sternwarte in den USA, da gab es eine ganze Gruppe von ihnen, wo zum Beispiel auch Henrietta Swan Leavitt mit dabei war, die herausgefunden hat, wie man die Entfernung zu bestimmten Sternen genau messen kann und damit die Grundlage geschaffen hat, so dass man zum Beispiel später die Expansion des Universums entdecken hat können oder die Distanz zu anderen Galaxien messen konnte. Im Vatikan, da hat man sich nicht so viele Gedanken über die Bezahlung der Mitarbeiter machen müssen. Aber auch hier hat man auf Frauen gesetzt, um die aufwendigen Rechenarbeiten zu erledigen. Man hat 4 Nonnen rekrutiert, die hunderttausende Sterne aus den Carte du Ciel-Fotografien vermessen haben. Es waren 481.215 Sterne. Und es ist ein bisschen peinlich, dass man zwar diese Zahl kennt, aber lange Zeit nicht die Namen dieser Frauen kannte. Erst im Jahr 2016 hat Sabino Maffeo, der damals immerhin schon 93 Jahre alt war, beim Ordnen von Unterlagen in der Vatikansternwarte ein paar alte Dokumente gefunden und darin dann die ganze Geschichte dieser 4 astronomischen Nonnen. Anfang des 20. Jahrhunderts ist der österreichische Jesuit und Astronom Johann Hagen Direktor der Vatikan-Sternwarte geworden. Und der war zwar ein guter Astronom, aber nicht so gut beim Rechnen und Auswerten der Daten. Also hat er an diverse Nonnenklöster geschrieben und dort nach Frauen gefragt, die ein gutes Sehvermögen, Geduld und einen Hang zu methodischer Arbeit haben. Die Klöster, die waren nicht so begeistert, denn astronomische Arbeit, das gehört eigentlich nicht zum Aufgabengebiet von Nonnenklöstern und man wollte die Nonnen lieber für andere Arbeit einsetzen. Ein Kloster hat aber zwei Schwestern geschickt und dann später zwei weitere und diese vier Frauen haben dann 11 Jahre lang an der Vatikansternwarte mit der Auswertung der Daten gearbeitet. Dafür haben sie dann 1920 sogar eine Privataudienz beim Papst und einen goldenen Kelch als Geschenk bekommen. Dann sind die Namen aber in Vergessenheit geraten und erst 2016 dank der Entdeckung von Sabino Maffeo wieder bekannt geworden. Und deswegen wissen wir heute, dass Emilia Ponzoni, Regina Colombo, Concetta Finardi und Luigia Panceri wichtige Arbeit bei der Erstellung der Carte du Ciel geleistet haben. Die Vatikansternwarte, die ist heute eine sehr moderne Einrichtung, die nicht nur von Italien aus arbeitet. Seit 1993 betreibt die Sternwarte am Mount Graham in Arizona gemeinsam mit der dortigen Uni das Vatican Advanced Technology Telescope, das immerhin einen 1,8 Meter großen Spiegel hat. An der Vatikansternwarte, da werden alle modernen astronomischen Themen erforscht, von Asteroiden über Planeten und Galaxien, Sterne bis hin zur dunkler Materie, Exoplaneten und Kosmologie. Es mag immer noch ein bisschen komisch erscheinen, dass die katholische Kirche eine solche Forschungseinrichtung betreibt. Man kann ja definitiv nicht leugnen, dass sich die Kirche in der Vergangenheit und durchaus auch ab und zu in der Gegenwart immer wieder dem wissenschaftlichen Fortschritt in den Weg gestellt hat. Aber ebenso wenig kann man halt auch die wissenschaftliche Arbeit der diversen Angehörigen der Kirche in den letzten Jahrhunderten leugnen. Die Welt ist halt nicht so schwarz-weiß, wie wir uns das oft vorstellen. José Gabriel Funes, der bis 2015 Direktor der Sternwarte war, der hat in einem Interview einmal Folgendes gesagt. Wir leben in einem Universum von 100 Milliarden Galaxien. Schon das ist ja eigentlich nicht mehr zu glauben. Da ist es eine sehr menschliche und tiefe Frage, warum gibt es so viele Galaxien? Und nicht einfach nichts. Als Wissenschaftler können wir den Ursprung der Galaxien untersuchen und erklären, wie sie sich geformt haben, wie es zu Sternen und Planeten kam. Ich habe keine Antwort, wie es zu diesem wundervollen Universum kam, doch vor allem erzählt und spiegelt für mich die Schönheit des Universums, die Schönheit des Schöpfers. An einen Schöpfer und dessen Schönheit kann man glauben. Oder auch nicht. Aber dass auch die Kirche von der Schönheit des Universums beeindruckt ist und sich damit beschäftigen will, das finde ich absolut verständlich.